Einen wunderschönen Tag und herzlich willkommen zur 55. Folge vom Counterclockwise Podcast. David, bevor ich dich frage, wie es dir geht, sage ich kurz, dass ich richtig fucking müde bin heute. Ich kann für nichts garantieren und du musst heute die Quelle der Energie, das strahlende Licht am Ende des Tunnels hier sein.
Ja, ich habe jetzt schon mehrere Wochen kein Koffein mehr getrunken und das ist, glaube ich, auch ganz gut so für unsere Energie hier. Was 55, Schnapszahl und Quersumme ist 10 und ich weiß nicht, was ich sonst zu 55 sagen soll.
Irgendwelche Verschwörungstheorien vielleicht?
Nee, das ist ja mehr so, also das sind ja so die komischen Zahlen wie die Nummer 23 oder weiß ich nicht, was sonst da, 9-11, 11-9, weiß ich nicht, irgendwie sowas in die Richtung.
88.
Ist keine Verschwörungs-, also das ist was anderes, Daniel. Schlägt so in eine ähnliche Kerbe, aber ist mehr so rechtsradikal.
Ach so, schade. Dann hätte ich mir das vielleicht nicht auf den Oberarm tätowieren lassen sollen.
Ja, vielleicht. Und die Thorsteiner-Jacke und die Lonsdale-Jacke bringst du auch ganz schnell zurück, ne?
Ja, kann man das noch umtauschen?
Nein.
Ah, so Nazi-Zalando, wo dann die Leute Nazi-Lando immer irgendwelche Sachen zurückschicken, ja, weil ihnen aufgefallen ist, dass das doch rechts ist und sie das vorher nicht wussten.
Gott, ja, tatsächlich gab's letztens bei mir in der Nähe eine Querdenker-Demo.
Geil.
15 Leute sind gekommen und 50 waren angemeldet oder so. Fand ich witzig.
Okay. Ja, das ist immer so ein bisschen befriedigend, wie dann, ne, wenn sich irgendwelche rechten Demos ankündigen und dann da irgendwie, weiß ich nicht, 100 Leute auftauchen und bei der Gegendemo sind dann 10 bis 100 mal so viele Leute. Da ist auch immer so ein bisschen die Schadenfreude groß. Aber 15 Querdenker sind immer noch zu viele, würde ich sagen.
Ja, aber bezogen auf eine ganze Stadt ist das wiederum, also klar, aber ein paar Idioten hast du halt immer, ne?
Ja, stimmt. Und dafür für eine ganze Mittel- bis Großstadt ist es schon okay, wenn da nur 15 Vollidioten so sehr anti sind, dass sie dafür auf die Straße gehen und die anderen einfach nur zu Hause ihre Missgunst ausdrücken. Dann ist das, glaube ich, in Ordnung. Ja, ey, apropos, du hast keinen Kaffee getrunken oder kein Koffein zu dir genommen. Ich habe das nämlich getan und ich glaube, das war der Fehler, weil ich habe heute Nacht nicht so viel geschlafen. Und dann dachte ich vorhin, weil in meiner schon sehr weit vorgeschrittenen Kaffeesucht, bisher war es ja immer Milchkaffee. Und heute dachte ich mir, gönnst du dir mal einen richtigen Filterkaffee, ne? So richtig volles Programm mit nur einem kleinen Schuss Milch und so weiter. Und ich muss sagen, der Kaffee kickt. Der kickt anders als der Milchkaffee. Aber das Tal, in das man fällt nach dem Kaffee-High, ist auch deutlich tiefer als beim Milchkaffee.
Ich kann nichts dazu sagen. Ich hatte noch nie einen Kaffee-High. Also Kaffee macht mich immer müde. Und danach kriege ich Herzrasen.
Ja, das habe ich auch irgendwie in letzter Zeit richtig oft bei, weiß nicht, Twitter oder Instagram gelesen, dass Leute auch so schreiben, ja, eigentlich das Einzige, was ich von Kaffee kriege, ist Herzrasen, Durchfall und irgendwie meine Panikattacken werden häufiger, aber naja, ich mache mir jetzt mal eine zweite Kanne, ne?
Ja, also keine Ahnung, Kaffee hat mir nie was gebracht, aber dafür ein Glas Cola und ich bin bei dir.
Okay.
Das ist ja total seltsam, da ist bei mir.
Ja, geht, da ist ja noch der Zucker mit drin, ne?
Ja, ich trinke ja ohne Zucker.
Cola?
Ja.
Ich
bin ja einer dieser komischen Menschen, der meint, dass der ich glaube, ich habe das auch schon mal im Podcast erzählt, ich glaube vor 20 Folgen oder so, dass ich ja ein komischer Mensch bin, der schon als Kind lieber die Cola Light getrunken hat als die normale Coca-Cola und ich Coca-Cola so pur echt ekelhaft finde. Also, weil mir dieser Zuckergeschmack echt der löst bei mir Sachen aus, die nicht schön sind. Und ich muss ja sagen, ich bin eh so ein Aspartam-Kind, also mittlerweile nicht mehr so stark.
Das Aspartam-Kind hört sich ein bisschen an wie Kontergan-Kind.
Ja, keine Ahnung, vielleicht hat sich meine Mutter da auch was Komisches spritzen lassen während der Schwangerschaft, wer weiß das schon.
Oh mein Gott. Ja, boah, ich weiß nicht. Ich habe aber schon richtig lange, glaube ich, keine pure Cola mehr getrunken. Wenn, dann trinke ich nämlich auch Zero, die ich besser als Light finde. Immer noch nicht geil, aber irgendwie erträglich. Aber ja, ich glaube, pure Cola wäre mir mittlerweile auch viel zu süß.
Zero mag ich tatsächlich in den speziellen Varianten, wenn es, also es gab ja jetzt zu Weihnachten die Zimt-Variante und so ekelhaft das klingt, die fand ich geil.
Okay, ja, muss ich nächstes Jahr mal zuschlagen. Gibt's auch oder, Vanille und Sherry oder so als Zimt? Als Zero?
Als Zimt, ja. Ich fülle mir Zimt in meinen Kirschsaft.
Ja, und dann klingt noch so ein ehrlich gesagt wie eine ganz gute Basis für eine Art Glühwein.
Und dann noch ein bisschen Vanillinzucker dazu und dann kickt das richtig. Rein. Ich glaube tatsächlich, hier Cherry Coke und Vanilla Coke gibt's tatsächlich nur noch in den Zero-Varianten. Ich meine, das haben die so runterrationalisiert, da so viele Leute mittlerweile zu Zero-Produkten greifen, dass die normalen Varianten gar nicht mehr in den speziellen Geschmacksvariationen vorhanden sind.
Ach so, krass. Bist du denn so jemand, der generell zu Hause, also wie soll ich das sagen, hast du Getränke zu Hause oder trinkst du in der Regel Leitungswasser?
Also ich habe tatsächlich, also der Großteil meines Konsums am Tag ist tatsächlich Wasser, also Leitungswasser, teilweise dann auch noch vielleicht eine Flasche Mineralwasser oder so. Aber was ich halt auch in letzter Zeit sehr gerne zu mir nehme, ist die Alpro Schoko Soja Nichtmilch. Ich weiß nicht, darf man die Milch nennen? Sie heißt auf jeden Fall Drink. Ich glaube, sie haben sich ja einfach rechtlich abgesichert, falls das irgendwann mal kippt. Aber auf jeden Fall der Soja Schoko Drink, der auch nur von denen tatsächlich gut schmeckt. Ich finde, jeder andere Soja Schoko Drink von irgendwelchen anderen Marken oder Nicht-Marken schmeckt halt immer so, als hättest du Kakaobohnen in einen Pappkarton geschüttet und mit Wasser aufgegossen.
Aber das würde ich jetzt nicht wirklich als so für den Flüssigkeitshaushalt zählen, oder? Das ist ja so dick, dass das irgendwie ja den Durst nicht stillt.
Dick? Also das ist immer noch zum Großteil Wasser, ne? Also das ist jetzt...
Ja gut, irgendwie eine Paprika ist auch zum Großteil Wasser, macht trotzdem den Durst nicht weg, ne?
Einige essen bestimmt auch Äpfel, anstatt ein Glas Wasser zu trinken. Ja, ich hab, also, weiß ich nicht, also tatsächlich, so Hafermilch und so ein Shit, der besteht doch auch aus, also das ist tatsächlich auch sehr flüssig, Sojamilch.
Ja, nein, das ist mir klar, da ist ja auch nur, weiß ich nicht, also ich weiß es von der Mandelmilch, da ist ja auch zum Großteil Wasser und 3% Mandelzeug drin oder so. Das stimmt, aber dieses, ich dachte, das wäre jetzt so dick wie so ein dicker Kakao.
Nein, so auf gar keinen Fall. Also das, klar, das dickt so, also man sollte die Gläser hinterher ausspülen. Das habe ich nach einer Tour der Spülmaschine dann doch mal bemerkt, dass das Spuren hinterlässt, wenn man das nicht tut. Aber im Prinzip so an sich ist das jetzt schon recht flüssig größtenteils. Also es ist jetzt nicht so wie Milch.
Okay. Ja gut, boah, ich weiß nicht, so Zeug mag ich gar nicht, ey. Nee, weil es gibt ja Leute, die haben wirklich, die trinken gar kein Leitungswasser und die haben dann immer Getränke zu Hause. Und ich habe eigentlich nie irgendwelche Getränke zu Hause. Also ich trinke halt immer Leitungswasser und ansonsten so Milch gibt's nur mit, also so Hafermilch oder so gibt's nur mit Müsli und sowas. Aber es gibt ja Leute, die trinken immer irgendwas. Es gibt auch Leute, die decken ihren ganzen Flüssigkeitsbedarf mit Limonaden. Das ist ja nochmal ganz krank.
Ja, das war meine Zeit so zwischen der 7. und 9. Klasse oder so.
Und dann aber auch Zero oder so?
Nein.
Oder mit Zucker?
Nein, schön mit Zucker, Daniel, also bitte.
Oh, scheiße. Wow.
Muss ich erwähnen, dass das so meine Phase war, wo ich wirklich am nächsten an der Adiposität dran war?
Das passt auf jeden Fall ins Bild, ja.
Und ich glaube dann so ab der, ich glaube das war sogar bis zur 10. und dann ab der 11. Klasse tatsächlich, habe ich komplett auf Cola Light umgestellt. Allerdings war ich da auch so pervers, also du weißt ja, wie viel Flüssigkeit ich mal konsumiert habe, bevor ich bemerkt habe, oh, das ist vielleicht nicht gut für meine Gesundheit, weil meine Zellen durchwässert werden. Jetzt nimm das, was ich an Wasser getrunken habe und ersetze es durch Cola Light.
Ja.
Und dann hast du die Formel der Vernichtung, die meine Jugend, ja, also späten Jugendjahre ausmachte.
Oh Gott, ey, das muss einem doch so richtig alles wegätzen, quasi. Die ganze Säure, die da drin ist.
Weiß ich nicht. Also ich stehe noch.
Ja, geil. Ich meine, Leute, die 40 Jahre Kette geraucht haben, stehen teilweise auch noch. Dann
Die
ist ja auch
werden
nicht, dass das
teilweise
Ding
über
nicht geschadet
90,
hat.
ey. Also.
Ja, holy shit, ne? Ich denke mir auch immer so, ich habe in meinem Leben noch keine Zigarette geraucht. Ich kenne echt einige Leute, die sind, weiß nicht, 95 und rauchen, seit sie 13 sind, täglich und irgendwie durchgehend. Und ich werde irgendwann mit 60 wahrscheinlich an Lungenkrebs sterben oder so. Und richtig, richtig böse diese Ironie bedauern.
Naja, Lungen, also, dass du jetzt Lungenkrebs gerade ausgesucht hast, ist halt schon irgendwie, weiß ich nicht, aber,
Ja, halt wegen Rauchen, weißt du?
ja, aber du hast doch nicht geraucht.
Ja, sag ich ja, aber es ist ja trotzdem nicht unmöglich, Lungenkrebs zu bekommen als Nichtraucher.
Ja, natürlich, aber ich meine, dann kannst du, glaube ich, also wenn du quasi die Diagnose hast, kannst du auch am nächsten Tag Lotto spielen und hast quasi dieselben Chancen, dass, du Millionär wirst, auch noch vor deinem Tod.
Das habe ich schon mal probiert, aber hat nicht geklappt. Ich habe mir gedacht, so, ich habe ja, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich in meinem Leben noch nie was gewonnen habe oder nur Mist und so weiter und dass ich einfach nicht dran glaube, was zu gewinnen. Aber ich dachte mir, eigentlich wäre ich schon gerne reich. Und deshalb
Wow.
habe ich mir mal einen Lottoschein gekauft und habe aber nichts gewonnen und dann habe ich aufgehört zu spielen. Aber ich finde, ich habe dem Schicksal eine Chance gegeben und es hat seine Chance nicht genutzt.
Ja, aber hast du das Schicksal jetzt auch mal aktiver angestachelt und dir ein paar GameStop-Aktien geholt, oder?
Boah, leider nicht, ey. Leider solche Sachen. Aber tatsächlich, da ich wollte tatsächlich ein ähnliches Thema im Laufe des Gespräches heute noch ansprechen, im Sinne von irgendwie Geld verdienen und reich werden und anlegen und so weiter. Aber nee, habe ich leider nicht mitbekommen. Aber das ist ja auch sowas, da musst du wirklich drin sein, ne? Also in diesem Trading- und Aktiengame und so musst du drin
Das.
sein, um mitzubekommen, okay, jetzt sollte man den Shit kaufen und 5 Minuten später wahrscheinlich, jetzt sollte man den Shit wieder verkaufen.
Nee, nee, nee. Daniel, da missverstehst du Dinge. Nämlich, Reddit hat gesagt, okay, wir wollen jetzt mal ein paar Reiche ausbeuten. Und hat es dann gemacht. Und jetzt haben sie Diamanthände, denn sie halten die Aktien, sie verkaufen sie. Also natürlich gibt es auch ein paar, die verkaufen. Aber der Großteil will sie jetzt einfach so lange einbehalten, bis die Reichen ausgepresst sind, die da diese Hedgefonds hatten.
Erklär mir nochmal, was genau passiert ist. Also, da haben sich Leute abgesprochen, sich GameStop-Aktien zu kaufen, richtig?
Sozusagen, also pass auf, prinzipiell muss ich dazu noch was anderes erklären, nämlich du kannst quasi auf Aktien wetten, mehr oder minder.
Ja.
Das ist quasi das, was ich weiß nicht, ob du den Film The Big Short kennst.
Nee.
Ist quasi ein Film über den Finanzcrash oder ich glaube über den Finanzcrash vor ein paar Jahren. Der jetzt, glaube ich, auch mittlerweile relativ lange her ist schon wieder. Aber auf jeden Fall, wo es halt auch darum ging, dass Leute auf Aktien gewettet haben, aber dann halt irgendwie das nicht richtig steuerlich abgesetzt haben und dadurch gefickt wurden letztlich. Jedenfalls ist es wohl so gewesen, dass die da so einen Fonds hatten, also so ein, wo die halt Geld reingespielt haben und quasi drauf gesetzt haben, dass die Aktie untergeht, wo die auch, glaube ich, nicht wenig Geld rein investiert haben. Und das haben die quasi dadurch befeuert, dass die, pass auf, ich kann das auch nicht so hundertprozentig gut erklären, tatsächlich, aber es ist wohl in etwa so, dass du quasi nicht die ganze Zeit die Aktien behältst, sondern halt an jemand anderen verleihst oder beziehungsweise jemand anderen dann sagst, okay, kannst du für mich diese Aktien oder quasi eben so die Aktien kurz übergibst. Aber die musst du dann später wieder zurückkaufen. Und wenn der Kurs sinkt, dann kaufst du ihn natürlich günstiger wieder zurück. Und dadurch machst du natürlich dann einen Gewinn. Weil der andere dann, weil das dann natürlich so ist. Bei dem GameStop-Fall war es jetzt, dass halt Leute gesagt haben, okay, da machen jetzt ganz viele reiche Wall Street-Wichser einen Hedgefonds. Lass das mal aufhalten. Und da haben halt dann ganz viele Leute GameStop-Aktien gekauft. Und natürlich, die Leute, die dann quasi die günstig da verliehen haben und die zurückkaufen müssen, die sind dann natürlich in der blanken Misere gelandet, weil natürlich das dann viel mehr kostet, da ist das dann zurückzukaufen und dann quasi das ganze Ding bei denen geplatzt ist, beziehungsweise denen dann ordentliche Schulden reingehauen hat.
Ja, aber was ich damit mit dem meinte, was ich vorhin gesagt habe, ist, da müssen sich die Leute ja erstens abgesprochen haben und zweitens muss dieses Kaufen, diese vielen Transaktionen, die müssen ja quasi zu genau dem richtigen Zeitpunkt passieren.
Also pass auf, Reddit hat halt gesagt, okay, wir sollten GameStop-Aktien kaufen und ganz viele Leute haben gesagt, oh ja, das klingt wie ein guter Plan und das ist dann passiert.
Ja.
Also ja, prinzipiell haben da einige Leute was losgetreten, haben so gesagt, so hier, das passiert da. Und dann haben halt ganz viele Leute aus Eigeninitiative gehandelt und gesagt, so ja, wir kaufen jetzt welche und halten die jetzt, damit für die halt ein Markt zusammenbricht, weil für die ist das eine Existenz, für mich ist das, was ich hier mache, sowieso schon schwierig. Wollen dann halt denen quasi sagen, so ja, okay. Meine Existenz ist eh die ganze Zeit über bedroht durch euch und jetzt mache ich eure Existenz mal kaputt, was ich irgendwie sehr gut nachvollziehen kann. Eat the rich und ja. So.
Ja, ist halt so ein Robin Hood-Ding, ne?
Das ja, lustig, dass du geil. Das sagst, Daniel. Denn es gab auch eine App namens Robin Hood, die genau für solche Transaktionen gemacht wurde. Und ab einem bestimmten Punkt war es dir verboten, bestimmte Aktientypen zu kaufen, weil neben GameStop gab es auch noch andere wie GME, die halt ebenfalls Hedge-Funds so hatten. Und natürlich sind die Leute dann darauf auch angesprungen. Und ganz viele oder so ziemlich alle Apps, die es gibt, um Aktien zu kaufen, da durftest du irgendwann keine Aktien mehr von GameStop oder sonst was kaufen, sondern die nur noch verkaufen oder halten. Und bei einigen wurde sogar gesagt, dass die App für sie die Aktien verkauft hat, obwohl sie selber gar nicht verkaufen wollten.
Also haben die Leute, die da die große Kohle in der Hand haben, dafür gesorgt, dass das nicht mehr funktioniert, was da passiert ist?
Sozusagen, also mit anderen, und da gab es tatsächlich auch schon direkt eine riesige Klage am nächsten Tag wegen Marktmanipulation und deswegen wird denen jetzt da allen noch den Zahn gefühlt und ich finde das irgendwie, also ich bin sehr gespannt, wie das alles endet, wahrscheinlich nicht in der Revolution, die wir uns alle wünschen und träumen würden, aber dennoch finde ich die gesamte Geschichte insgesamt sehr interessant und zeigt dann doch nochmal so, wie der kleine Mann dann doch nochmal dem Großen auf den Fuß treten, beziehungsweise nach oben in sein Maul kicken kann. Auch wenn das natürlich im Endeffekt kleine Wellenausschläge sind und natürlich so ein Bezos nur daneben sitzt und denkt so, haha, sieh dir die kleinen Leute an. Aber insgesamt eine sehr interessante Geschichte. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wie das endet alles letztlich. Also der Kurs von GameStop ist, glaube ich, schon wieder ein bisschen gefallen, aber auf jeden Fall ist der war so hoch wie noch nie. Also ich glaube, der hat sich über die Jahre hin immer wieder so zwischen $10 und weniger gehalten oder war auch mal so ganz kurz auf $50. Und jetzt ist halt pro Aktie, glaube ich, der Kurs auf 230 bis 300 hochgeschnellt in der Zeit, wo das passiert ist.
Es wundert mich auch irgendwie, dass es GameStop ausgerechnet ist, weil für mich sind das immer
Bist
irgendwelche...
Bist du noch da, Daniel?
Ja, ich bin noch da. Bist du auch noch da?
Hallo?
Hallo?
Okay, du bist noch da, sehr gut.
Hast du mich gerade nicht gehört, oder was?
Nee, ich habe dich gerade nicht gehört. Was hast du gesagt?
Okay, du warst auch gerade einen Moment lang abgehackt, aber dann ging's wieder. Ich wollte gerade sagen, ich fand's interessant, dass es ausgerechnet GameStop war, weil für mich war GameStop immer einfach dieser kleine, unscheinbare Laden in der Fußgängerzone, wo ich in der Spielepyramide irgendwie alte PC-Spiele für 3 € gefunden hab.
Daniel, erstmal, die Spielepyramide war meistens bei Saturn oder Mediamarkt.
Oder Karstadt oder Kaufhof, die gab's überall, aber die gab's auch im GameStop.
Also zumindest niemals in den Läden in meiner Stadt.
Das war auch jetzt nicht eine Pyramide, das war einfach so eine Grabbelkiste, wo alte Spiele rumlagen.
Ja, okay, dann ist das was, weil es gibt ja die eingetragene Marke Spielepyramide, Daniel, das ist wichtig in Deutschland.
Ehrlich? Okay.
Ja, tatsächlich.
Dann entschuldige ich mich hiermit in aller Form und distanziere mich von meiner Aussage.
Ja, also die Spielepyramide ist tatsächlich, glaube ich, so ein Ding von Mediamarkt und, wie gesagt, Saturn. Lustigerweise auch witzig, dass du Galeria Kaufhof und Karstadt erwähnst, nicht nur, weil die jetzt auch mittlerweile auf dem absteigenden Ast insgesamt sind, sondern tatsächlich auch aufgrund dessen, dass die, glaube ich, schon seit knapp 5 bis 10 Jahren keine Multimedia-Artikel mehr anbieten in ihren Kaufhäusern.
Haben die einfach aufgegeben, weil Mediamarkt und Saturn und so weiter zu stark wurden?
Vielleicht auch der Online-Markt. Ich kann es dir nicht sagen, aber auf jeden Fall wurden sie an dem Tag, wo ich gemerkt habe, okay, die verkaufen nur noch Klamotten und Spielsachen. Und was weiß ich, was da unten noch bei den, keine Ahnung, es gibt ja auch so begrenzt Lebensmittel in Karstadt und Kaufhof.
Und Haushaltsgeräte sind auch in meinem Keller.
Ja, die waren, glaube ich, bei mir sogar in der zweiten Etage. Aber okay. Trotz dessen, sie sind halt irgendwann ausgestiegen und da war der Laden einfach total uninteressant für mich. Ab dem Zeitpunkt.
Ja, da kauft man ja auch wirklich keine Klamotten, oder?
Ich habe keine Ahnung. Ich war seit Jahren, also wie gesagt, das war für mich nie ein Laden, der bei mir auf dem Schirm großartig war oder der für mich sonderlich interessant war. Aber ab dem Zeitpunkt, wo ich mir da halt auch keine DVDs mehr angucken konnte, um irgendwie Zeit totzuschlagen, ab da war der Laden halt komplett tot für mich. Und jetzt ist er das auch fast. Ey-o!
Ja, aber auch, genau, das habe ich nämlich, vorhin war das noch mein Gedanke, wie viel, I mean, du hast gerade Jeff Bezos angesprochen und wie lächerlich reich der ist, aber wie viel lächerlich reicher muss der im letzten Jahr noch geworden sein, als die Menschen gar nicht mehr oder nur noch sehr begrenzt irgendwie rausgehen konnten, um Sachen einzukaufen und dadurch natürlich wahrscheinlich die Bestellungen bei Amazon absolut krank in die Höhe geschossen sind.
Der hat doch letztes Jahr innerhalb von einem Tag, glaube ich, $808,000 verdient, meine ich.
Ja,
das war so eine Schlagzeile. Auf jeden Fall, der Böhmermann hat es auch angesprochen in seiner Sendung, als es da um die Superreichen ging.
Das ist ein ganz guter Dienstag auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Also,
ja, deshalb ist meine neue Verschwörungstheorie, dass Amazon hinter der Pandemie steckt und dafür sorgen wollte, dass halt Leute nicht mehr in Geschäften einkaufen können und einfach nur noch bei Amazon bestellen. Vielleicht auch die Essenslieferdienste. Vielleicht ist Lieferando auch mit im Boot.
Also, pass auf. Das Ding ist halt, klar, Amazon ist schon sehr stark auf dem Markt. Aber man muss dazu auch sagen, dass also selbst die großen Ketten, weil ganz ehrlich, du kannst jetzt auch sagen, klar, Amazon ist noch mal ein höheres Tier in der Skala, aber du kannst mir halt auch nicht sagen, so von wegen, so ich unterstütze die guten deutschen Marken, deswegen gehe ich stattdessen zum Mediamarkt oder so, weil das ist auch kein kleiner Laden, das ist auch eine Kette, das ist auch ein Riesenkonzern, der dahinter steht, auch mit irgendeinem reichen Arschloch am Ende wahrscheinlich, das in irgendeinem anderen Land dafür Steuern hinterzieht, wenn nicht in Deutschland.
Auf jeden Fall. Das ist alles einfach nur kranker Kapitalismus, der unser System und unsere Seelen zerstört, da müssen wir gar nicht drüber reden.
Ja, dementsprechend, also finde ich es immer schwierig, wenn Leute so sagen, ja, unterstützt den Handel, wenn ich mir so, ich weiß gar nicht, ob ich die Geschichte auch schon mal hier im Podcast erzählt habe, aber ich finde es halt so krass, wenn Leute sagen, okay, kauft nicht bei Amazon, kauft lieber in dem Buchladen eurer Wahl, aber der Buchladen eurer Wahl ist dann entweder ein Thalia oder die Meiersche, die by the way, beide dem gleichen Konzern angehören, also ich glaube, ja. Meiersche hat vor ein paar Jahren Thalia gekauft.
So, also ich habe das erfahren, als ich Meiersche-Gutscheine hatte und die online einlösen wollte und dann auf Thalia.de verwiesen wurde. Das heißt, die müssen irgendwie zusammengehören, ja.
Ja, also Thalia wurde vor ein paar Jahren von Meiersche gekauft. Also, und da hat tatsächlich mein Vater vor, was weiß ich, schon 15 Jahren gegen gewettert. Weil er meinte, die Meiersche hat die ganzen kleinen Buchläden innerhalb der Stadt kaputt gemacht. Und ich lache darüber, dass dann solche Leute rumheulen, dass Amazon denen alles kaputt macht. Wenn ich mir so denke, so ihr habt dieselbe Scheiße betrieben und jetzt kriegt ihr es einmal zurück und fangt an mit, oh, unterstützt eure lokalen Läden. Ich meine, klar, natürlich hängt, also das ist natürlich alles komplizierter als das, weil da ganz viele Arbeitsplätze dranhängen und wahrscheinlich auch ganz viele Existenzen deswegen. Aber dass dann diese Läden so romantisiert und sonst was werden, das finde ich halt dann auch auf der anderen Seite sehr schwierig.
Ja, natürlich. Also wenn die Läden, die romantisiert werden, wenn das Ketten und Großkonzerne wie die Meiersche oder so sind, dann auf jeden Fall. Aber es gibt ja, also zumindest bei mir hier im Viertel, gibt es noch einen echten kleinen privatfamiliengeführten Buchladen, der auch einfach super gemütlich und schön ist und wo ich wirklich echt gerne hingehe, gerade wenn es so darum geht, irgendwie ein Geschenk zu kaufen oder so und einfach ein bisschen stöbere und am Ende echt immer mit ein paar Büchern in der Tasche rausgehe und mich total freue, dass es das gibt. Also solche Sachen gibt's halt auch noch, man muss jetzt nicht zu Meierschen gehen. Aber klar, wenn man bei der Meierschen einkauft und sich dann über Amazon aufregt, dann hat man das irgendwie nicht so ganz verstanden.
Ja, also tatsächlich gibt's, aber man muss dazu auch sagen so, natürlich, klar, Amazon ist ein Technikgigant. Da kannst du schwer gegen anstinken. Aber auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl, so einige Läden haben sich auch einfach zu sehr darauf ausgeruht zu sagen, ja, die Menschen werden immer in die Stadt gehen. Was soll ich an meiner Online-Präsenz arbeiten? Und komplett vernachlässigt haben, dass das ein sehr großer Markt ist, den man auch abschöpfen sollte, wenn man halt wettbewerbsfähig bleiben möchte. Klar, natürlich, man hat als kleiner Laden nicht so die großen Ressourcen und sonstiges, um sowas aufzubauen. Aber das ist ja auch genauso bei Lieferando, ey. Bei wie vielen Läden ich einfach auf der Webseite bestellen würde, wenn ich eine andere Zahlungsoption als Barzahlung hätte.
Ja, vor allem, ne, gerade bei irgendwie Kontaktvermeidung und so weiter, dann irgendwie Bargeld austauschen mit dem Lieferanten ist halt irgendwie nicht so klug. Und es kostet dir ja nichts, sich ein PayPal oder was Ähnliches einzurichten.
Tatsächlich schon, aber das wird sich ja ganz schnell rentieren. Ja, natürlich, wenn du das für ein Gewerbe brauchst, dann, also du kannst bei PayPal natürlich Geld kostenlos austauschen, wenn du das an Freunde oder Verwandte schickst, aber wenn du das kommerziell machst, dann hast du tatsächlich auch kleine Abgaben an PayPal.
Okay.
Aber ich meine, das kann man ja auch.
Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt nicht, weil du gibst ja an Lieferando auch was ab. Lieferando kostet die Restaurants ja auch Geld.
Natürlich, das kostet die auch was und auf der anderen Seite musst du halt auch bedenken, dass du auch bei der Sparkasse oder wo auch immer du mit deinem Unternehmen bist, deinem kleinen Unternehmen, das kostet Konto, da hast du ja auch Kontoführungsgebühren, da hast du ja auch diverse Sachen, die dich was kosten. Und ich denke mir nur so, PayPal ist so das Sinnigste, was du dir leisten kannst, wenn du quasi auch noch so ein kleines Unternehmen hast oder sonst was, weil es einfach das gängigste Zahlungsmittel mittlerweile ist, um digital irgendwas zu zahlen. Also natürlich gibt's auch noch Menschen, die darauf bestehen, dass sie Bargeld haben wollen, vor allen Dingen in unserem Land, deswegen ist halt EC-Kartenzahlung auch noch nicht ansatzweise so sehr verbreitet, wie es in anderen Ländern ist. Aber klar, aber damit du halt kompetitiv bleibst und vor allen Dingen in der heutigen Zeit so, siehst du ja, wie sich das rächt, wenn du dann quasi das nicht hast und dann halt trotzdem horrende Kosten an Lieferando abtreten musst, weil du das halt nicht bei dir geschissen kriegst auf der Webseite, das vernünftig einzubauen.
Ja, also ist halt auch irgendwie also wenn mal jetzt von Essenslieferanten und so weiter weg zu den Geschäften, die in der Stadt sind, so aus Konsumentensicht ist es ja einfach auch so, dass wenn es für dich halt persönlich schon einen Unterschied macht, ob was irgendwie ein paar Euro mehr kostet und du es halt einfach im Internet billiger bekommst, weiß ich nicht, zum Beispiel so Musikinstrumente und so weiter, wo halt ganz klar ist, wenn du bei Thomann oder bei Music Store bestellst, dann kriegst du den günstigsten möglichen Preis und das gleiche kostet halt im Musikladen um die Ecke irgendwie mehr, was ja auch irgendwie Sinn macht und du wirst beraten, wenn du dich nicht so gut auskennst und so weiter, aber wenn es für dich halt einen Unterschied macht, ob der Satz Seiten irgendwie 4 oder 6 Euro kostet, dann kann man es dem Konsumenten auch nicht wirklich verübeln. Andererseits finde ich es interessant, wie wir beide sind ja offiziell Nerds und gehen schon mal in Spieleläden und Comicbuchläden und so weiter. Und gerade so in der Spieleszene kriege ich auf jeden Fall mit, dass da viele Leute durchaus bereit sind, in ihren lokalen Spieleladen zu gehen und da ein bisschen mehr Geld als im Internet zu lassen und den Laden zu supporten, weil die ja dann auch immer noch Mehrwert bieten. Zum Beispiel wirst du gut beraten, du lernst da Leute kennen, die bieten Events an, die haben eine Spielfläche und so weiter. Das heißt, die haben dann irgendwie sich darauf eingestellt und sich was überlegt, wie die halt einen Mehrwert bieten, der die Leute davon abhält, online zu kaufen und dazu bringt, in ihren Laden zu kommen.
Okay, pass auf, Daniel. Ganz davon abgesehen, dass ich lange keinen Spiele, also keinen dedizierten Spieleladen mehr gesehen habe, außer GameStop.
Gott. Nee, ich meine jetzt so, ne, Brettspiele, Gesellschaftsspiele, Rollenspiele,
Tabletop-Kram und sowas. Okay, ich war jetzt gerade bei Videospielen und deswegen war ich sehr verwirrt, wer da Events macht. Aber ich meine, gut,
ach so, nee.
Also das ist ja so ein, also das ist ja wirklich nochmal sehr viel nischiger, muss man dazu sagen.
Das ist richtig, aber es ist unsere Nische.
Ja, aber es ist ja natürlich auch kein günstiges Hobby, dadurch natürlich refinanzieren die sich dadurch natürlich auch dann, dadurch, dass man halt ein bisschen mehr Geld dahin lässt für bestimmte Produkte. Ja klar, also solche Läden, klar, so, was weiß ich, selbst so ein Games Workshop oder sowas, das ist Beispiel, natürlich, ja. die müssen natürlich solche sozialen Sachen anbieten, weil die ansonsten natürlich auf der Linie bleiben. Und ja.
Und mein Hausladen hat jetzt gerade in der Pandemie auch, die haben richtig rausgehauen, die haben eine riesige Discord-Community und organisieren da die ganze Zeit Online-Events und Spiele-Treffen und so weiter. Also die haben da wirklich nicht gepennt und die Situation irgendwie, also das Beste aus der Situation gemacht.
Ey, was ich halt auch total gut finde, also ich bin ja ein riesen Comic-Nerd sowieso und ich muss halt auch an dieser Stelle mal so ein bisschen Werbung machen für einen Laden, den ich halt wirklich sehr gut finde, nämlich das Comicland in Dortmund. Da habe ich mittlerweile auch schon teilweise Comics bestellt und finde das von der Auswahl und manchmal besser als Amazon tatsächlich. Weil die haben da halt nicht nur die typischen deutschen Comics, die haben da amerikanische, du kannst auf die Webseite zugreifen und kannst jetzt sehen, was die im Bestand haben, 1:1, und findest da halt dann auch noch teilweise Sachen, die bei Amazon schon lange ausverkauft sind und von Resellern zu horrenden Preisen rausgehauen werden und die kriegst du dann da teilweise noch relativ, ja, halt zum normalen Einkaufspreis, den du auch normalerweise bezahlt hättest, und ich finde, sowas sollte man dann tatsächlich auch belohnen. Natürlich, vereinzelt sind dann Sachen immer noch günstiger bei Amazon oder so, vor allen Dingen neuere Sachen. Und die haben auch natürlich nicht alles, weil jetzt vor allen Dingen in der Pandemie ist es, glaube ich, auch relativ schwierig, an US-Comics ranzukommen. Aber ja, trotzdem, das ist halt wirklich ein super Laden, eine super Webseite, super übersichtlich auch gestaltet, von der Art und Weise auch, wie die Kategorien dort aufgebaut sind. Man findet da eigentlich relativ schnell das, wonach man sucht, wenn man denn weiß, wonach man sucht. Und die haben halt wirklich alle möglichen deutschen Comics, englische Comics. Das ist wirklich ein Traum. Ich wollte da mal hin. Nur das Problem ist, dann kam Corona. Also der Laden von denen scheint auch so ein Schlaraffenland für mich zu sein, so in dem Aspekt. Von dem, was ich so von Freunden gehört habe. Dass ich da halt wirklich austicken würde und wahrscheinlich den Laden leer kaufen würde, wenn ich da drin wäre.
Das ist immer das Problem, ne? Bei so, weiß ich nicht, bei so schönen Buchläden oder eben Läden, die sich mit den eigenen Hobbys und Interessen beschäftigen. Das ist halt schön und man fühlt sich wirklich zu Hause, aber die Gefahr ist auch immer groß, dass man da echt viel mehr Geld lässt, als man geplant hatte.
Ja, das stimmt schon. Aber ich meine, gut, ich finde, solche Läden verdienst dann auch so, weiß ich nicht, damit Kohle zu machen, weil wenn sie sich halt Mühe geben und halt dir ein gutes Gefühl hinterlassen, warum nicht? Ich meine, das genau, ist doch genauso wie halt wie bei demselben Essenslieferanten dauerhaft zu bestellen, weil du denkst, okay, das Essen schmeckt mir halt. Vielleicht bezahle ich da und da für eine Pizza 2 Euro weniger, aber ey, dafür schmeckt die nicht so gut.
Ey, sowieso. Das ist ja, also ob jetzt Essen liefern lassen oder sich irgendwo was holen gehen oder ins Restaurant gehen oder so. Ich find's immer so schwierig, etwas Neues auszuprobieren. Also gerade bei so Sachen, weiß ich nicht, es gibt 10 Pizzerien so und eine kennst du schon und du weißt, dass die Pizza da gut ist und dann zu einer anderen zu gehen und das zum ersten Mal auszuprobieren, weil man weiß einfach nicht, vielleicht ist die ja schlecht. Das kann man ja wirklich den Leuten, dem Laden nicht ansehen oder so. Vielleicht kennt man Erfahrungsberichte, aber das ist wie eine neue Beziehung eingehen, sich eine neue Pizzeria suchen oder irgendwie ein neues Restaurant.
Ich meine, ich experimentiere gerne mal rum, vor allen Dingen, weil ich halt das Gefühl habe, noch nicht so die perfekte Pizzeria gefunden zu haben. gut, ich meine, den um die Ecke, den nehme ich halt gerne, wenn es schnell gehen muss. Also wenn ich halt wirklich einfach weiß, okay, ich laufe jetzt aus dem Haus mal eben 5 Minuten zu dem Ding hin, bestell dann eben und dann, was weiß ich, habe ich in einer halben Stunde dann mein Essen nach kurzer Wartezeit. Dann natürlich, das ist so das Einfachste. Aber ansonsten, wenn ich halt mal bestelle, dann auch gerne mal, dann experimentiere ich auch gerne mal, dann gucke ich auch mal so, okay, welchen Asiaten gibt es denn hier noch so in der Nähe und was bietet der denn so an und ist das denn lecker und gut? Und tatsächlich habe ich ja letztens, oder was heißt letztens, mittlerweile vor über einem halben Jahr oder so, auch einen guten gefunden. Ich bestelle halt nicht viel Essen, was soll ich dazu sagen? Außer, also ich bestelle halt nicht viel asiatisches Essen, das mache ich halt alle Jubeljahre mal, auch wenn es mir schmeckt. Denn dann bin ich halt wirklich mehr so der Pizzatyp. Aber in letzter Zeit tatsächlich ein bisschen mehr. Auch so ein bisschen bedingt durch Pen and Paper und sonstiges Gedöns, was halt am Wochenende stattfindet und wodurch dann auch mal nicht so die Zeit zur Essenszubereitung ist. Dass ich dann auch mal gerne auf Bestellungen zurückgreife und dann irgendwelche Läden bei mir in der Nähe so ein bisschen unterstütze natürlich auch. Was auch wichtig ist.
So hat man sich das am Anfang auch immer schön geredet, oder? Am Anfang der Pandemie so, ja, weißt du was, ich bestell mir mal was zu essen, weil ich will ja den Laden unterstützen. So, natürlich stimmt das irgendwo, aber zumindest ich muss da ehrlich sein, das war für mich dann auch oft so eine Art, das von mir selber zu rechtfertigen und mir das schön zu reden.
Ich muss sagen, am Anfang der Pandemie habe ich nicht so viel bestellt. Also ich habe wirklich größtenteils immer selber gekocht oder was Eigenes gemacht oder so. Und dann bekamen wir einen Hund und dann wurde die Zeitplanung ein bisschen schwieriger und man wurde ein bisschen fauler. Und man hat eventuell auch...
Dann bekamen wir einen Hund. Der kam einfach.
Ja, der kam einfach. Der kam einfach aus dem Tierheim, ursprünglich aus Serbien zu uns. Dementsprechend war es dann halt auch schwieriger und man hat dann auch mal, also ich habe mich ja lange Zeit damit gebrüstet, dass ich nicht mehr so auf Convenience Food stehe, aber gleichermaßen, seitdem ich halt auch so ein bisschen vegetarisch lebe und auch mal gerne so in den Alternativsachen rumbuddle, habe ich da auch so ein bisschen gesündigt in den Aspekten zumindest,
wenn man eine neue Art entdeckt, sich zu ernähren, dann muss man natürlich auch das entsprechende Fastfood dieser Sparte ausprobieren. Das ist völlig verständlich.
Ja, aber es schmeckt halt auch. Und dann isst man es halt mal zweimal die Woche oder so, keine Ahnung. Dann wird vielleicht auch mal neuerdings eine Frosterpfanne eingesteckt, die halt tatsächlich auch ganz gut sind. Ey, Froster, ohne Scheiß.
Froster ist für alle da, ne? Was soll man sagen?
Ja, aber Froster hat halt... ist halt noch so das Beste, also außer natürlich, du kaufst halt wirklich so unbearbeitetes, einfach nur gefrorenes Gemüse, aber wenn du halt wirklich ein fertiges Gericht willst, ist Froster echt ganz geil. Muss gar mal nichts gegen sagen, weil die machen das ja auch wirklich ohne Konservierungsstoffe und ohne möglichst viel Schund, den die da reinhauen und halten das auch möglichst natürlich, so zumindest auf der Packung und ich sag einfach, die sagen die Wahrheit, weil ansonsten sind das ganz, ganz böse Menschen.
Da steht drauf, das ist gesund, also...
Nein, aber wenn
die lügen.
Wenn die halt reinschreiben, dass da keine Stoffe oder sonst was drin sind, dann wäre das ja auch ein Verstoß gegen irgendwelche Lebensmittelregularien.
Ja, wahrscheinlich, klar. Aber die schreiben dann zum Beispiel drauf, ohne Konservierungsstoffe oder ohne Farbstoffe oder so. Aber es gibt ja immer noch eine Milliarde Sachen, die da drin sein könnten, die sie dann einfach nicht erwähnen, weißt du?
Ja, aber trotzdem muss ich an den Zutaten stehen. Also, und die sind halt einigermaßen clean, so von dem, was ich einschätzen kann.
Bis auf die 20 lateinischen Sachen, da weiß ich halt nicht, was das heißt, aber das wird schon okay sein, weil Latein ist ja klug.
Ja, aber gleichermaßen nicht alles, was chemisch ist, ist auch schlecht, weil alles ist chemisch. Das ist für mich kein Argument in dem Sinne. Worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Moment. Ja, dementsprechend, also ich habe mittlerweile bestelle ich mal gerne öfter was, aber vorher war es nicht so. Tatsächlich mag ich es auch nicht gerne, dann an die Tür zu gehen, weil ich mittlerweile so menschlichen Kontakt nicht mehr mag, dass selbst das schon für mich zu viel ist.
Ey Leute, die ganzen introvertierten Menschen unter uns, die haben, glaube ich, gerade so ein bisschen die Zeit ihres Lebens.
Ey.
Und... Die fragen sich, wie soll das jemals weitergehen, wenn ich wieder Menschen persönlich treffen soll?
Ey, also ohne Scheiß!
Ich hab das ja auch so ein bisschen Und denke mir dann auch, und ne, das ist ja auch, man sieht es irgendwie auf Instagram und so weiter, wie Leute so Sachen posten, wo man sich dann voll angesprochen fühlt. So von wegen, wenn die Pandemie vorbei ist, dann muss ich mir wieder Ausreden ausdenken für irgendwelche Partys, auf die ich keinen Bock habe und so weiter. Also ich weiß nicht. Das ist schwierig auf jeden Fall.
Einfach von Anfang an den Polnischen machen, nicht hingehen, ja, und auch nicht sagen, wieso.
Ja. oder ich weiß nicht, ich habe ja wirklich in letzter Zeit, also bevor die Pandemie losging, hatte sich das bei mir echt so krass entwickelt, dass ich eine Zeit lang war ich wirklich, weiß ich nicht, fast wöchentlich auf irgendwelche Partys eingeladen und ich bin dann hin.
Und dann wurdest du unbeliebt und warst auf keiner mehr eingeladen.
Nee, sondern ich bin dann hin und bin dann wirklich, habe mich von Anfang an richtig unwohl gefühlt und bin dann nach einer Stunde irgendwie wieder gegangen oder so. Ja, keine Ahnung. Das, vielleicht war es nur eine Phase, vielleicht war es aber auch eine Entwicklung und ich mag jetzt Partys nicht mehr, aber das wird sich ja dann vielleicht irgendwann wieder zeigen. Aber jetzt gerade ist es halt echt irgendwie okay. Also klar, Treffen mit kleineren Gruppen von ausgewählten Menschen und so weiter wären mega schön, aber so andere vermeidbare menschliche Kontakte, ist gar nicht so schlimm, dass man die nicht haben muss, oder?
Weißt du, als du das mit den Partys erzählt hast, dachte ich mir schon so, der nächste Schritt ist jetzt, dass du mit dem Besen gegen die Decke klopfst, wenn deine Nachbarn zu laut fernsehen.
Boah, meine Nachbarin ist 95, die sieht sehr oft zu laut fern, aber das kann man ihr halt nicht übel nehmen.
Ja, doch, kannst du schon, aber machst du halt nicht.
Nee, mach ich nicht, die ist süß.
Ja, gut. Irgendwas wollte ich noch mit Essen sagen.
Ja, ich auch. Ich wollte nämlich erzählen, dass ich mal über einer Pizzeria gewohnt habe. Habe ich das mal erzählt?
Nein.
Das war eine richtig harte Zeit. Die haben nämlich echt gute Pizza zum echt guten Preis gemacht. Also ich habe wirklich, ich habe im ersten Stock gewohnt und direkt darunter im Erdgeschoss war die Pizzeria. Da hast du für 4 Euro eine, weiß ich nicht, Pizza mit einem Belag bekommen und die Pizza war groß und da war eine gute Menge Käse drauf und der Belag war reichhaltig und so. Das war echt krass. Also da habe ich wirklich oft Pizza gegessen und wenn ich mich mal ganz gesund gefühlt habe, habe ich einen Salat gegessen, den die da hatten. Da war dann aber irgendwie gefühlt ein halbes Kilo Hähnchenfleisch drauf und noch irgendwie Ei und Zeug, also richtig geil. Ja, aber richtig viel Fastfood habe ich in der Zeit gegessen.
Man fragt sich immer, wie halten sich solche Läden, weil man kennt doch immer so einen Laden, den es jahrelang gibt, aber wo die Preise halt nie so wirklich krass angezogen wurden, aber wo das Essen halt dennoch gut schmeckt und man halt günstig und gut essen kann. Und da fragt man sich halt immer so, haben die irgendwann das Meeting verpasst zu, wie gestalte ich meinen Laden möglichst lukrativ oder?
Also ich war letztens noch mal in der Nähe und hab mal geguckt und das ist jetzt 15 Jahre her oder so und den Laden gibt's immer noch. Da scheinen die Geschäfte noch zu laufen. Naja, es kann ja sein einfach, dass die es wirklich über die Menge machen. Also dadurch, dass sie so günstig sind, kommen natürlich mehr Leute und dann haben die insgesamt mehr Umsatz und das rechnet sich dann. Vielleicht verwenden die auch einfach Scheißzutaten, die super günstig im Einkauf sind. Das kann natürlich auch sein. Oder die bezahlen ihre Mitarbeiter sehr schlecht. Ich weiß es nicht, gibt viele Varianten, ne?
Ja, am besten hinterfragt man das an der Stelle dann auch nicht, aber man guckt am besten auch immer unter die Pizza.
Unter die Pizza?
Ja, es gab da mal so ein schönes Bild auf Twitter, war es, glaube ich, was ich gesehen habe, wo dann einfach so ein Tausendfüßler eingearbeitet war in den Teig und der so eingebrannt war. Bäh. Seitdem guckt ein Kumpel von mir immer unter die Pizza, bevor sie ist.
Oh Gott. Ja gut, aber der könnte ja auch einfach mitten im Teig sein, sodass man den nicht mehr sieht, ne?
Ja, bei einer Pizza ist das schon schwierig, komm. Also.
Ja, stimmt schon. Wenn der Teig nicht super dick ist, dann, ja.
Also sofern jetzt nicht irgendwie so eine bei Pizza hat oder so ist, ja. Dann, also die halt wirklich so, was weiß ich, gefühlt die Hälfte Teig. Das habe ich nämlich nie verstanden, warum Amerikaner einfach mehr Teig fressen wollen. Das ist doch das Ungeilste an der Pizza und die machen das extra so fluffig und dick und sonstiges und ich denke mir einfach nur so, ja, aber dann habe ich weniger von dem, dann habe ich mehr Teig in der Fresse als Belag und das ist doch ungeil.
Boah, ich weiß noch, dass ich, als ich irgendwie noch im Elternhause gewohnt habe, da war öfters irgendwie Tiefkühlpizza auch im Kühlschrank, die ich dann im Eisfach, die ich dann gegessen habe. Und da war auch schon mal so eine American-Style-Pizza dabei, so eine mit dicken Boden. Und die war immer scheiße, aber Pizza Hut habe ich dann irgendwann entdeckt und die Pizza finde ich super geil, weil die einfach so fettig ist und der Boden ist so fluffig und so. Also das finde ich schon gut. Wenn das gut gemacht ist, finde ich das nice.
Weißt du, ich dachte gerade wirklich, du erzählst keine Scheiße und hab wirklich die Pizza im Kühlschrank gelagert. Das könnte aber auch dann den beschissenen Geschmack erklären.
Ja, das kann aber gut sein, weil wir waren ja arm. Ich weiß nicht, ob wir ein Eisfach hatten, ehrlich gesagt. Und dann, weiß ich nicht, für so einen Tag oder so kann man die auch im Kühlschrank aufbewahren.
Ich stelle mir gerade vor, wie klein Daniel irgendwann so zu Freunden kommt und sagt, wie, Moment, aber wieso könnte das Eis löffeln? Das ist doch, das nehme ich doch sonst immer durch den Strohhalm.
Ja, oder trinkst direkt so aus der Packung.
Wobei nicht Strohhalm, sondern Trinkhalm, so viel Zeit muss sein. Ja, auf jeden Fall, tatsächlich mochte ich jahrelang keine Tiefkühlpizza aus einem ganz anderen Grund. Meine
da
Eltern haben das
mit Füßler drin.
Nee, pass auf. Meine Eltern haben das mit Zubereitung nicht so ganz gecheckt, denn sie haben, anstatt sie in den Ofen zu packen, die Pizza in die Mikrowelle gepackt.
Das gibt aber auch kein schönes Ergebnis, oder?
Oh ja, deswegen dachte ich halt jahrelang, Tiefkühlpizza wäre der letzte Scheißdreck. Und meine Brüder dachten das übrigens auch.
Aber stand das denn auf der Packung, dass man die in der Mikrowelle zubereiten kann?
Ich glaube
nicht.
Sich
das ausgedacht?
Ich glaube, das haben die einfach gemacht. Ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wieso das bei uns so gemacht wurde, aber bei uns wurde einfach die Tiefkühlpizza in die Mikrowelle gepackt und das hat immer scheiße geschmeckt.
Ja, natürlich. Und auch dann noch tiefgekühlt quasi, den Eisblock einfach in die Mikrowelle?
Ich glaube schon. Also vielleicht kurz antauen lassen oder so.
Und wann kam dann der entscheidende Moment der Klarheit?
Ich glaube, das erste Mal, als ich tatsächlich Freunde hatte, war so in der 11. Klasse oder so. Und da gab es dann halt auch mal Tiefkühlpizza aus dem Ofen. Und da dachte ich mir so, die ist ja kross. Was ist denn da los? Und die schmeckt nicht so wie richtige Pizza, aber die schmeckt halt vernünftig. Was ist das für eine Zauberei?
Was ist diese köstliche Speise? Oh mein Gott, ey.
Und man muss ja dazu cool, auch sagen, Tiefkühlpizza ist halt im Normalfall auch, also annehmbar, aber halt nie so richtig geil.
Das stimmt. Aber ich finde, wenn man, also da finde ich, macht es wirklich einen Unterschied, ob man Marke kauft. Nee. Weil wenn man da die Restaurante oder Wagner oder so holt, dann ist das schon genießbar auf jeden Fall.
Nee. Also klar, ich rede jetzt nicht von genießbar. Klar, also ich glaube, mein traurigstes Erlebnis war die Margherita-Pizza, die Pizzen von der Penny-Marke. Die,
ja,
ich,
und diese Ja-Pizza hatten wir immer.
Oh Gott, ja, nee, aber pass auf, so die Penny-Pizzen waren halt wirklich so, wenn du da Margherita kaufst, dann kaufst du tatsächlich einfach nur sehr viel Tomatensauce mit homöopathischem Käse drauf. Also du hast da wirklich so vereinzelt Käse in einem Meer von Tomatensauce und es ist halt wirklich nur... Es ist nur traurig.
Und das dann auch noch in der Mikrowelle?
Ja, nee, das nicht in der Mikrowelle. Das war dann halt schon zu dem Zeitpunkt, als ich halt, als ich arm war, aber als ich zumindest einen Ofen hatte. aber ich muss sagen, also, nee, es hat nichts mit dem Preis zu tun. Also tatsächlich auch eine Restaurante hatte für mich nie den Kick so von einer richtigen Pizza. Also das war für mich nie die, was weiß ich, wie viel mehr zahlt man da? 2 Euro, 1,50 oder so? Das
war so 2,50 kostet die schon.
Ja, nein, aber ich rede jetzt von im Vergleich zu der Billo-Marke des Ladens. Also ich meine, gegen Penny, klar, gewinnt das deutlich. Aber ich finde zum Beispiel die Eigenmarke von Lidl jetzt nicht so verkehrt. Also das ist tatsächlich auch noch so ein leichter fruchtiger Tomatengeschmack, wenn man so die Soße auf der Pizza hat. Und auch vom Käse her ist das einigermaßen gut abgedeckt. Aus welchen traurigen Umständen die Salami da drauf kam, als ich noch Fleisch gegessen habe, darüber wollen wir jetzt nicht nachdenken. Aber das ist bei Restaurante wahrscheinlich auch nicht besser, die verlangen
natürlich
nur mehr Geld dafür.
Natürlich, das ist ja genauso wie, ob du jetzt H&M oder Supermarke oder super billig bei Kick kaufst, das sind die gleichen Kinderhände, die Klamotten genäht haben, ne?
Ja, klar. Also überall hängt Blut dran. Und nur für das eine Blut bezahlst du mehr als für das andere. Vielleicht waren das kostbarere Kinderhände, was weiß ich. Nee, aber ja, ich weiß gar nicht, wo. Also genau, ich hatte die Tiefkühlpizzen-Mikrowellengeschichte und das nicht, dass das tatsächlich für mich die teureren Marken nicht den Mehrwert bieten, dass ich jemals mehr als einmal das Bedürfnis hatte, dazuzuschlagen.
Lidl und oder Aldi haben sogar eine vegane Tiefkühlpizza, aber ich kann mich mit diesem Käseersatz einfach nicht anfreunden, deshalb lasse ich das.
Ich bin sehr gespannt darauf, weil nächste Woche hat Lidl im Angebot so einen Streukäse als Ersatzprodukt. So. Und ich bin sehr gespannt, wie das schmeckt, weil bisher, also ich hatte mal so Mandelkäse, ich glaube von, oh, wie heißt das nochmal? Das hatte irgendein V am Ende oder so, Pro-V, ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß.
Simply V,
Vegan. Simply V, genau. Da habe ich mal den Scheiben-Lichtkäse von probiert, also die Genießerscheiben heißen ja tatsächlich, finde ich witzig, dass sie so heißen. Ich habe es nicht überbacken probiert, vielleicht hätte das einen Mehrwert gegeben, aber zumindest so schmeckten die halt so ein bisschen und rochen auch so ein bisschen so wie Fuß.
Ja, also es gibt halt zwei Varianten, die ich bisher kennengelernt habe von diesem Käse. Also wenn es darum geht, damit irgendwas zu überbacken, zum Beispiel Pizza, entweder es schmilzt halt überhaupt nicht, oder es schmilzt und wird so schleimig. Das ist, wenn du zum Beispiel bei Domino's eine Pizza bestellst und dann die vegane Variante wählst, veganen Reibeschmelz, dann hast du so schleimige Klümpchen auf der Pizza verteilt und das ist halt auch äußerst unsexy.
Echt? Ich habe so gehört, dass Domino's somit die besten veganen Pizzen macht.
Oh, ja, weil sie, also vielleicht ist es auch nur Geschmackssache, aber für mich ist es nix.
Also, und ich meine, ich habe bisher noch nicht mich gewagt dazu, bei Telepizza eine vegane Pizza zu bestellen. Da hatte ich bisher nur die veganen Pizzabrötchen und die waren auch zumindest annehmbar. Gut, gleichermaßen.
Telepizza, ist das so ein lokales Ding? Habe ich noch nie gehört.
Nee, das ist tatsächlich auch eine Kette. Okay. Und ich muss ja sagen, das ist so eine Pizzakette, wo ich sage, ja, okay, Das hat so ein paar nette Ideen, da lasse ich gerne auch mal ein paar Euros. Weil die haben tatsächlich, und jetzt halte ich fest, Daniel, die haben quadratische Pizzen.
Ja, das gibt's bei jeder Pizzeria, das nennt sich Blech.
Ja, nein, aber halt in normalen Mengen, so, wo du, ganz, quasi ein bisschen größer als eine normale Pizza, aber dann halt so quadratisch. Und zu einem Preis, der halt richtig gut ist, wo du dann halt quasi tatsächlich mehr Pizzafläche als Rand kriegst, als bei anderen Varianten. Zumindest haben das mal Kumpels von mir ausgerechnet, die da bestellt haben.
Gibt's da einen Vorteil, außer dass der Autist in dir befriedigt ist?
Ich möchte einfach mehr Belag für die Pizza haben.
Ist dann weniger Rand? Ist das mathematisch ein Ding? Okay.
Ich glaube, also sie haben es ausgerechnet und für mich ergibt das auch Sinn, dass ein Quadrat mehr Fläche als Rand hat.
Ja, stimmt, eigentlich hast du recht, ne? Ja, also ich bin zwar auch mathematisch relativ unfähig, aber das hört sich plausibel an.
Kann der größte Mumpitz sein. Wir sind nicht ein Podcast, der auf Fakten basiert.
Aber wenn da draußen jemand Bock hat, das auszurechnen, irgendwas mit Pi auf jeden Fall, dann sagt uns gerne mal Bescheid.
Boah, was war noch mal Radius? Irgendwas Pi-Quadrat oder so, ne?
2πr oder so, ja. 2πr ist der.
Oder nee, oder was?
Ist die Fläche.
Ah, Fläche, oder? Genau.
Gar ich glaub, 2πr ist die Fläche von einem Kreis.
Ja, und ich glaube, der Radius war die Hälfte des Durchmessers oder irgendwie so ein Shit und Arbeit ist Kraft.
Ja, das so, ja, das ist klar. Aber, genau, und E ist, glaube ich, mc², habe ich mir sagen lassen.
Und Leistung ist Kraft, nee, Leistung ist Arbeit durch Zeit, meine ich.
Leistung ist, was immer Vater Staat sagt, was es ist.
Ja,
ja. David, ich wollte dich noch was fragen. Wir haben jetzt schon wieder fast eine Stunde gelabert. Und zwar, ich habe gerade das extreme Gefühl, und das setzt mir tatsächlich psychisch auch so ein bisschen zu, glaube ich, dass jeder Tag gleich abläuft. Deshalb wollte ich mal mit dir über unseren Corona-Tagesablauf sprechen. Wie ist ein typischer Corona-Tag bei dir?
Reden wir von Arbeitstagen oder nicht Arbeitstagen?
Ja, gerne einen Wochentag.
Okay, ich stehe auf, ich gehe mit dem Hund raus, ich frühstücke, ich arbeite, ich gehe mit dem Hund raus, ich esse und gebe dem Hund zwischenzeitlich was zu essen. Ich gehe wieder mit dem Hund raus. und danach gehe ich mich duschen und leg mich ins Bett.
Okay, krass. Ist der Hund schon stubenrein oder ist das gerade noch die Phase, wo du ihn dazu
erziehst? Daniel, also ohne Scheiß, wenn ich, also ein halbes Jahr und du kriegst deinen Hund nicht stubenrein, dann machst du irgendwas gehörig falsch oder der Hund hat gehörige Probleme.
Okay, ich hab erstens keine Ahnung und zweitens, dass es schon ein halbes Jahr ist, war mir nicht klar. Okay.
Ja, also das, ja, Zeit.
War der denn stubenrein, als ihr den bekommen habt?
Nein, also beziehungsweise jein. Das Ding ist halt, ich glaube, er wollte nicht in die Bude machen, aber er hatte zu viel Angst, draußen zu machen.
Okay. Ja.
Also er musste erst lernen, sich zu lösen. Und dann hat er ein, zwei Mal halt ordentlich reingemacht, aber dann mit der Zeit hat er dann auch Vertrauen gefasst und quasi innerhalb von einer Woche war das dann eigentlich auch schon kein Thema mehr, bis auf Unfälle, sage ich mal, die dann aber auch so mehr darauf basierten, dass man dann irgendwie eine zu lange Zeitspanne nicht mit ihm draußen war und er dann erstmal nicht mehr einhalten konnte und sowas. Und im Sommer trinkt der Hund dann natürlich auch mehr und dann passiert sowas auch mal eher.
Aber ist nicht wie bei so einem Welpen, dem man das dann von null beibringen musste.
Die Angst hatten wir zuerst, aber dann kam es doch deutlich besser.
Okay. Aber das, was du gerade beschrieben hast, also war das jetzt ein bisschen satirisch überspitzt, weil da habe ich jetzt keine Freizeit und so weiter, keine Phasen des, weiß ich nicht, mal Zockens oder irgendwie sowas, Fernsehens oder so drin gehört.
Naja, zwischenzeitlich mal vielleicht zwischendrin oder so, aber das ist halt, teilweise ist es halt wirklich eng getaktet, habe ich so, also beziehungsweise, dann macht man was zwischendrin, aber macht auch nicht wirklich was sowas ist, was man sich vorgenommen hat und dann ist die Zeit schon wieder rum und dann denkt man sich, warum ist es schon wieder Abend und ich hasse alles.
Krass, weil bei mir ist es nämlich gerade irgendwie so ein bisschen das Gegenteil. Ich habe gerade so viel Zeit, also Freizeit, wie seltenst, außerhalb von irgendwie Ferien oder solchen Phasen. Ja, also bei mir ist es so, ich stehe irgendwie, ich fange entweder um 8 oder um 10 Uhr an zu arbeiten, je nach Tag. Wenn es um 10 Uhr ist, dann stehe ich irgendwie um 7:30 auf, mach Sport, Frühstücke, arbeiten. Die Arbeit ist dann irgendwann zwischen 12 und 16 Uhr vorbei, je nach Tag. Danach wird dann gegessen. Ich gehe fast jeden Tag raus nach dem Essen, spazieren, mir einen Kaffee holen und komme dann wieder nach Hause. Und dann mache ich noch so ein bisschen Bürokram und so weiter. Und dann habe ich halt echt Freizeit und da ich irgendwie nie vor 7 oder 7:30 aufstehen muss, bin ich dann auch meistens bis 12 Uhr wach und dann habe ich echt je nach Tag so zwischen 7 und 8 Stunden, die ich noch totschlagen muss und damit bin ich so ein bisschen überfordert. Und irgendwie...
Und jetzt denkst du dir so, fuck, warum habe ich mein Netflix gekündigt?
Erstens das. Nee, aber also es gibt ja genug Entertainment, ne? Es gibt ja, ich habe ja auch Amazon Prime und YouTube und Videospiele und Bücher und Instrumente und den ganzen Scheiß. Alles, womit man so seine Freizeit verbringen könnte. Aber irgendwie ist das nicht geil. Wenn du nicht das Gefühl, also zumindest geht's mir so, wenn ich nicht das Gefühl habe, durch einen harten Arbeitstag oder eine harte Woche oder was auch immer, verdient zu haben, jetzt mal 2, 3, 4 Stunden zu chillen und mein Gehirn auszuschalten, dann fühlt sich das auch irgendwie nicht gut an. Und gleichzeitig könnte man ja sagen, okay, dann könnte ich ja irgendwelche geilen Projekte machen und weiß ich nicht, meine Biografie schreiben oder irgendwas. Aber da fehlt mir auch voll die Motivation zu, weil... Weiß ich nicht, weil Corona und weil irgendwie jeder Tag gleich ist und so weiter.
Ja, ich glaube, das erste ist ein Problem, das wir schon mindestens einmal, wenn nicht sogar zweimal im Podcast besprochen haben, dass du generell ein Problem damit hast, Dinge zu tun, die du als, also so ein bisschen als sinnlos ansiehst, auch wenn sie dir selber Spaß bringen eigentlich, wenn du genau ja, darüber nachdenken also würdest.
Unproduktiv oder so, ja.
Ja, wo ganz einfach auch der kapitalistische Zeitgeist sich perfekt in dein Hirn gebohrt hat.
Ja.
Ja, und das
Danke andere, für nichts, Jeff Bezos.
Naja, hat ja zumindest Amazon Prime gegeben. Und da kannst du dir ganz viele Filme angucken.
Oh Gott, ey, es ist so bitter.
Ja. Ja, und auf der anderen Seite, ja, kann ich halt auch diese Nicht-Motivation so ein bisschen verstehen, weil man läuft halt auch so ein bisschen auf der Stelle und so langsam fängt das auch an zu schlauchen und so. Und was machst du denn den ganzen Tag? Liegst du einfach nur auf dem Bett und denkst dir so, ich bin der schlimmste Mensch der Welt, weil ich nicht genug gearbeitet habe? Oder zählst du die Falten an der Decke oder versuchst du produktiv zu sein, indem du besonders ausgiebig kochst oder irgendwelche Hausarbeiten tust? Oder
boah, also es sind dann schon irgendwie, es passiert schon, dass ich dann so 2 bis 4 Stunden vorm Fernseher liege oder vor Twitch oder vor einem Videospiel oder so und mich damit beschäftige und mich dabei aber die ganze Zeit ganz komisch fühle und das halt nicht. So Sachen können ja total schön sein und dir Entspannung bringen und Spaß und weiß ich nicht, aber dass es dann in dem Moment total unbefriedigend ist. Ich meine, manchmal kann ich mich dann auch durchringen, noch irgendwie Sport zu machen oder Musik zu machen oder irgendwie in einem Buch zu lesen. Ich gehe dann auch oft abends nochmal spazieren. So irgendwie zwischen 7 und 9 Uhr gehe ich dann nochmal eine Runde um den Block, um nochmal frische Luft und Bewegung zu haben. Und so. Ja, aber so läuft das dann ab. Also gestern lag ich dann auch irgendwie bis 12 Uhr quasi wach und habe ferngesehen und bin dann irgendwie schlafen gegangen und hab mich total komisch gefühlt und ganz komisch geschlafen. Ja, ich glaube, und dann habe ich mir gedacht, okay, ich bin ja ein lösungsorientierter Mensch und so weiter und glaube ich ein ganz gut reflektierter Mensch, habe ich mir gedacht, okay, was kann ich machen, um diese Situation irgendwie ein bisschen zu bessern? Ich brauche Dinge, auf die ich mich freuen kann. So, ich muss mir Dinge vornehmen, die, sagen wir mal zum Beispiel, Sachen für den Sommer, der irgendwie ja demnächst kommt, also in einem halben Jahr, die, selbst wenn dann noch Restriktionen gelten, die selbst dann noch machbar sind, so. Und genau, dann, wie ist das denn bei dir? Hast du gerade Sachen, worauf du dich freust in einer Woche, in einem Monat oder in einem halben Jahr oder so? Oder lebst du auch gerade so von Tag zu Tag?
Also klar, es gibt da so die kleinen Aktivitäten, die immer mal wieder, also kleine, aber hast du die mehrstündigen Aktivitäten, die es am Wochenende dann mal so gibt über Discord, aber ja, ansonsten ist es halt wirklich so, ja, ich meine, das sieht man ja allein schon daran, dass ich mir keinen Scheiß mehr kaufe, weil ich mir denke, ich besitze zu viel Scheiß. Quasi mit dem nicht mehr hinterherkomme, was ich mir gekauft habe. Und dann komme ich halt trotzdem nicht zu dem, was ich noch hier quasi auf der Agenda habe. Und das dementsprechend habe ich mir, also ich war ja eh nie der Mensch, der sich großartig Sachen vorgenommen hat oder so. Also ich bin froh, wenn ich gut durch die Woche komme und dann das Wochenende da ist. Und dann ist das Wochenende vorbei und dann komme ich wieder durch die Woche und dann ist das Wochenende wieder da. Und
Es gibt ja, und ich glaube, so geht's gerade voll vielen Menschen, ne? Und es gibt ja dann auch echt nicht, weil einfach man nicht weiß, wie es in einem Monat oder in einem halben Jahr oder so weitergeht, gibt's dann auch wirklich nicht diese Dinge, wo man sagt, so, ich zieh das jetzt durch und dafür habe ich dann im Sommer Urlaub oder dafür mache ich dann irgendwie was Cooles am Wochenende und treffe mich dann mit den Leuten und wir unternehmen was oder so. Genau wie du sagst, ne, dass man trifft sich dann irgendwie online mit Leuten und macht Sachen zusammen und das ist auch schön. Ja, aber ich kann voll verstehen, wie du das sagst und wie das auch im Moment bei dir abläuft.
Also ich freue mich jede Woche auf die neue Folge Podcast ohne richtigen Namen am Freitag, das kann ich sagen. Das ist ohne Scheiß, das ist der einzige Podcast, der mich bei dem ich wirklich während der Pandemie, wo ich echt nicht viel Zeit teilweise hatte, um Podcasts zu hören, den ich immer wieder mich gezwungen habe, oder was heißt gezwungen, auf den ich immer wieder Bock hatte, den zu hören. Und bei dem es halt auch immer wieder so ein Glücksgefühl gab, so dass er jede Woche halt wiedergekommen ist und mich berieseln lassen konnte, auch wenn die halt keine tollen Geschichten erzählen. Das ist für mich einfach so ein klasse Entertainment, weil die Chemie zwischen den Leuten einfach stimmt.
Bist du ein aktiver Podcast-Hörer? Also setzt du dich wirklich hin und hörst den Podcast oder machst du das, während du, weiß ich nicht, zur Arbeit gehst, irgendwie Sport machst, nebenbei irgendwas?
Ich kann das nur nebenbei machen. Also ich bin, das ist das Lustige, ich bin auch kein Hörbuchmensch. Wenn ich kann mich nicht hinsetzen und sagen, ich höre jetzt ein Hörbuch, weil ich spätestens ab dem dritten Satz irgendwo in Abdrifte und nicht mehr vernünftig zuhöre.
Ja. Ja, vielleicht ginge es so im Zug oder so, wenn man mal so eine längere Zugfahrt hat oder eine längere Autofahrt als Beifahrer oder auch als Fahrer kann man ja auch was hören und sich da so halb drauf konzentrieren. Das ginge vielleicht, aber ich könnte mich, glaube ich, jetzt auch nicht hinsetzen und also da müsste ich schon wirklich Energie aufwenden, um mich auf sowas zu konzentrieren.
Aber ich meine, im Zug und so oder bei einer Autofahrt, da lenkst du dich ja auch quasi von der Langeweile der Tätigkeit ab, in der du dich gerade befindest. Das ist dann für mich was anderes.
Und davon, dass du gerade nichts anderes machen kannst und in einem metallenen Kasten eingesperrt bist, der sich mit 100 Stundenkilometern durch die Welt bewegt und du jede Sekunde in einem flammenden Inferno sterben könntest.
Im Auto sogar eher als im Zug.
Ja.
Rein statistisch betrachtet.
Ja, aber auch geil, wie man das einfach so, wie, weiß ich nicht, wie viel Prozent der Menschen jeden Tag Auto fahren. Ich glaube, kann mir gut vorstellen, dass es so 50 sind oder so in Deutschland. Die einfach jeden Tag mit 100 Stundenkilometer durch die Welt fahren und jeden Tag in akuter Lebensgefahr sind. Und das ist einfach völlig normal geworden für uns. Das ist krass, oder?
Und siehst du, deswegen habe ich keinen Führerschein.
Ja, das ist wahrscheinlich sehr vernünftig. Solange man, ja. Nee, aber wenn, man kann ja auch echt sein Leben aktiv so bauen, dass man den nicht braucht. Dass man halt in der Nähe seines Arbeitsplatzes wohnt und so weiter, ne?
Ja gut, okay, wobei das ist wieder ein Privileg, über das wir hier reden. Also ich muss da gerade sehr stark an die, ich habe mir die auch noch nicht zu ändern geguckt, aber an die Anstaltsfolge von gestern denken, wo es halt auch darum ging, wie viel leichter man sich mit Corona infiziert, je schlechter oder je geringverdienender man ist.
Ja. Das finde ich auch super spannend, dass sich das da halt mal wieder zeigt. Es zeigt sich ja auch zum Beispiel bei dem, wie Schule gerade passiert. Dass da halt auch mal wieder die sowieso schon in eine privilegierte Situation geboren wurden, dass auch die da natürlich wieder viel besser mitkommen und die Leute, die halt kein Geld haben und deren Familie niedrigen Bildungsstand hat und so weiter, da mal wieder komplett abgehängt sind, was irgendwie Distanzunterricht und sowas angeht.
Ja, es ist traurig. Also, und es wird ja auch nicht besser. Das muss man ja auch dazu sehen. Also, die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer, die Schere wird immer größer und tendenziell wird ein Scheiß getan, um das irgendwie aufzuhalten.
Ja, das ist, wir sind sehr kapitalismuskritisch unterwegs.
Ey, wie kannst du das auch nicht sein? Ohne Scheiß. Ja. Wie, 1% hat einen Großteil des Vermögens der Welt und gibt einen Scheißdreck davon ab und der Rest kaut sich irgendwie was zusammen, während einfach jahrelang die Preise gestiegen sind, sind die Löhne minimal angestiegen. Du hast Personal, was halt total überarbeitet ist, weil in Betrieben einfach zu wenige und vor allen Dingen natürlich in Krankenhäusern und Pflegeheimen die Mitarbeiter fehlen, weil natürlich sind das auch finanzorientierte Unternehmen, die sagen, ja nein, wir müssen Profit am Ende des Tages machen. Und diese Profitgier wird uns nochmal ganz tief in den Abgrund reißen oder in eine segregierte Gesellschaft, wo die ganz Reichen in irgendwelchen abgelebten Vierteln wohnen, während der Rest von uns irgendwie in Mad Max-Style die Straßen unsicher macht.
Ja, ich glaube, das heißt Südafrika.
Dieser Ort. Du meinst Klein-Holland.
Richtig, weil, mal Spaß beiseite, das gibt's ja schon. Also, ne, Südafrika zum Beispiel, wo halt natürlich auch nach Ethnie segregiert ist, aber das hat natürlich auch hängt natürlich auch ganz krass mit dem Wohlhaben, mit dem Wohlhabentum, mit dem Reichtum oder der Armut zusammen und andere Orte dieser Welt, wo es ja genauso ist, ne, wo die Reichen in irgendwelchen gated Communities leben und im Rest des Landes oder der Stadt halt krasses Verbrechen herrscht und so weiter.
Ja.
Wir haben die großen Probleme der Welt angesprochen. Wollen wir als weiße Cis-Männer noch gerade kurz erklären und bestimmen, was im zum Thema Rassismus, was man darf oder Alter, nicht?
Du willst wirklich auch noch das ansprechen.
Ich glaube, wir sind da qualifiziert für. Wir sind männlich, wir sind weiß, ich glaube, das reicht schon.
Ja, also, es wird ja auch schon reichen, wenn du blond und großbusig wärst.
Also mit blond kann ich dienen, ich weiß nicht, mit dem Rest vielleicht nicht, aber nee, müssen wir auch nicht ausführlich drüber sprechen, ich wollte nur diesen Witz machen. Ja, ich weiß, der wurde auch schon hier und da anders gemacht, aber der ist auch sehr offensichtlich.
Wie hieß die Sendung mal, die letzte Instanz, ne? Also man muss dazu auch sagen, um das mal ganz kurz aufzuklären, worum es dabei geht, im November letzten Jahres wurde die Sendung zuerst ausgestrahlt, jetzt gab es eine Wiederholung davon. Damals war wohl scheinbar gleichzeitig irgendein Fußballscheiß, was weiß ich, Champions League oder Schlag mich tot. Also, keine Ahnung. Auf jeden Fall
sehen wir auch wieder Prioritäten.
Ja, aber ich meine, das zeigt ja auch nur, warum, wie wenig Leute da ursprünglich eingeschaltet haben und wie wenig das dann die Runde gemacht hat, natürlich auch dementsprechend. Es ging darum, dass Janine Kunze, Thomas Gottschalk, Micky Beisenherz und irgend so einen neuen Live-Spacko in der Runde.
Eine Big Brother Legende der ersten Staffel.
Echt, aber der war auch später neuen Live-Moderator, das weiß ich auf jeden Fall.
Ja, genau. Wie jeder Big Brother Spasti.
Auf jeden Fall ging es darum, um die Paprikasoße ungarischer Art, die zuletzt umbenannt wurde und ob das denn nötig gewesen wäre. Also die Sendung Letzte Instanz lädt quasi Promis ein, um über irgendwelche Themen zu reden, die auch ein bisschen anecken sollen, so wie ich das verstehe, und wo dann die letzte Instanz, also die Gäste am Ende des Gesprächs darüber entscheiden, ob es denn wirklich so sein sollte. Und dort haben sie über das Z-Wort geredet, was mit dieser Soße in Verbindung steht, und haben unter anderem große Ignoranz dadurch bewiesen, dass sie die Einordnung des Rats der Sinti und Roma nicht ernst genommen haben, weil sie meinten auch, dass zum Beispiel Begriffe, die schwarze Mitbürger beleidigen oder herabsetzen, nicht so schlimm sind, weil sich ja niemand, der sie kennt oder niemand ihrer schwarzen Freunde jemals darüber aufregen würde.
Genau, es ging auch um das N-Wort in Bezug auf den Schokokuss.
Nein, ne? Auf das M-Wort, nicht das N-Wort.
Okay, ja.
Dementsprechend, ja, also das war ganz große Kacke. Und ich glaube, Thomas Gottschalk hat den Vogel noch abgeschossen, dadurch, dass er gesagt hat, dass er sich irgendwann mal vor vielen Jahren bei einer Party in New York mit Blackface als Jimi Hendrix verkleidet hat und sich zwischen diesen weißen Bankern erst mal richtig vorstellen konnte, wie es ist, ein Schwarzer unter ganz vielen weißen Leuten zu sein. Und das war natürlich auch nicht rassistisch, weil er hat sich ja vor Jimi Hendrix damit verneigt. Das war eine Ehrerbietung, dass er sich sein Gesicht schwarz angemalt hat und die komischen Klamotten angezogen hat, die Jimi Hendrix nun mal anhatte zu der Zeit, als er aufgetreten ist.
Ja, es ist halt faszinierend, dass Medienmacher und eben auch die Öffentlich-Rechtlichen immer noch nicht verstanden haben, dass es fatal ist, von Rassismus, von Diskriminierung nicht betroffene Menschen darüber sprechen zu lassen.
Aber Daniel, sie hat sich doch genug anhören müssen als blonde, großbusige Frau in ihrem Leben. Also das kann man doch
ganz genau. Ja, und wenn über blonde, großbusige Frauen und die Probleme, die die zu erleiden haben, gesprochen wird, dann kann Janine Kunze gerne ihren Mund aufmachen und ich höre ihr gerne zu. Aber das heißt ja überhaupt nicht, dass sie irgendwas zu Paprikaschnitzeln oder Schaumküssen zu sagen hat.
Nö, das stimmt. Moment, ich hatte gerade einen Punkt, aber den habe ich schon wieder vergessen, weil dieses Thema einfach so dumm ist. genau, pass auf, nämlich ich finde man abseits dessen, dass man solche Leute einlädt, finde ich tatsächlich viel kritischer, sollte man betrachten, dass es diese Diskussionen gibt. Ich erinnere mich da auch noch an eine Diskussion, ich glaube, das war bei Maischberger oder irgendeiner dieser anderen Frauen, also jetzt mal ohne Scheiß. Ich kann diese Frauen nicht auseinanderhalten. Es gibt Maischberger und es gibt noch irgendwie zwei andere Politsendungen, die halt ähnlich besetzt sind, auch mit der Moderatorin und die auch den Namen der Moderatorin tragen. Anne Will, genau, danke. Das war die andere Frau unter anderem. Und ich kann die ohne Scheiß nicht auseinanderhalten, weil deutsche Talkshows sind halt immer gleich. Ob da jetzt so ein Landsitz oder ein Maischberger oder so oder eine Anne Will, das ist scheißegal, weil die Sendungen immer irgendwie gleich aufgebaut sind von der Art und Weise. Aber ich erinnere mich auf jeden Fall daran, dass bei Anne Will oder Maischberger vor gar nicht so langer Zeit, vor ein paar Jahren quasi geladen wurde mit weißen Gästen und darüber geredet wurde, darf man N noch sagen?
Ja.
Wo ich mir so denke, so okay, da ist nicht das Problem, dass nur Weiße eingeladen wurden. Da ist das Problem, dass die Frage überhaupt gestellt wird. Ich finde, das Framing an sich ist viel problematischer als irgendwen, den du da einladen kannst, weil du kannst dann auch meinetwegen eine Sinti und Roma in diese Runde setzen, die da war, und die wird dann trotzdem von den anderen niedergeknüppelt, zumindest verbal. Und das wird dann eh nicht ernst genommen, weil eben diese Frage noch gestellt wird. Und ich finde, es ist viel schwieriger, diese Frage überhaupt in den Raum zu stellen, anstatt sich einfach ganz klar mit, nein, wir brauchen solche Begriffe nicht. Wir können Begriffe ändern. Es ist nicht mehr, was weiß ich, Begriffe wurden über Jahre hinweg negativ geprägt. Warum sollte man die noch in dem heutigen Sprachgebrauch in einer sensiblen Gesellschaft, die nicht nach unten treten sollte, weiterhin verwenden?
Und das Problem ist ja auch, dass die Leute einfach nicht verstehen, also dass viele sich dann denken, ja, ist doch jetzt nicht so schlimm, wenn ich das jetzt N-Kuss oder Z-Schnitzel nenne, weil ich meine das ja nicht so. Aber das, was die Leute halt nicht verstehen, ist, dass Sprache halt ganz stark Denken prägt und dass das, was ich höre und was Leute sagen, wenn ich das sage und ich meine das nicht so, dann hören aber andere Leute mich das trotzdem sagen und denken, dieser Begriff ist okay und checken nicht, mit was für Sachen dieser Begriff konnotiert ist und so weiter, und dass sich dann eben natürlich erstens Leute dadurch diskriminiert fühlen und dass zweitens aber diese Diskriminierung dadurch weitergeführt wird, wenn nicht sogar wieder halt von vorne beginnt und irgendwann das Niveau erreicht von der Zeit, als man diese Worte eben sagen durfte.
Ja, und auch wenn ich das vor Jahren, also ich bin ja auch gereift über die Jahre und habe auch mehr verstanden und sonstiges. Und mittlerweile verstehe ich auch, dass man Kindern dann auch das nicht mehr vorsetzen möchte und dann auch natürlich Literatur ändert, weil natürlich ist es mittlerweile ein Unding, wenn Kinder in Pippi Langstrumpf lesen, dass ihr Vater ein N-König ist.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde mittlerweile sogar schon, mich nervt's sehr, wenn über Ureinwohner, also Native Americans, als Indianer gesprochen wird. Weil das ist schon, kommt von der Diskriminierung auch schon sehr daran, wenn man bedenkt, was da für eine Geschichte des Völkermordes hintersteht.
Ja, und jetzt möchte ich an dieser Stelle nochmal alle dazu aufrufen, ein bisschen pur zu hören.
Stimmt. Ja. Nee, ich habe es nämlich letztens auch nochmal irgendwo gehört. Ich glaube, es war, ich habe Was ist was geguckt. Also das gibt's ja auch bei im Internet, kann man das gucken als Doku-Reihe quasi, so verfilmt, die Was ist was Bücher verfilmt. Und natürlich ist das schon eine Weile her, aber da wurde eben auch ganz natürlich davon gesprochen, dass, also es ging um irgendwelche Eidechsen oder so, dass die Indianer Pfeilgiftfrösche benutzen und um ihre Pfeile zu vergiften und
aber
so weiter. Und da fängt, ja.
Das waren die Inkas, weil Pfeilgiftfrösche kommen nur in Südamerika vor. Kurz um das, oder
ja.
Azteken oder wer auch immer von denen, auf jeden Fall. Eins der Urvölker da, auf jeden Fall.
Ja, das mag sein, aber die haben das Wort Indianer benutzt. Siehst du, da haben sie dann sogar, das wussten die wahrscheinlich, das Wort Indianer pauschal verwendet für Ureinwohner oder für altes Volk. Nicht nur, was schlimm genug wäre für amerikanische Ureinwohner, sondern insgesamt sind einfach alle vorzivilisatorischen Völker oder alten Zivilisationen, vorindustrialisierten Zivilisationen, einfach alles Indianer, klar. Und mit allem, was damit zusammenhängt. Und dass man, wenn man die loswerden will, weil denen das Land gehört, was man gerne hätte, dann steckt man die einfach mit irgendwelchen Krankheiten an und schlachtet die ab.
Ja, oder schickt die, oder macht eine Knastkolonie draus und lässt sich das sehr von selbst regeln. Hallo, Australien.
Ja. Boah, wir Menschen sind schon ein ekelhaftes Pack, ey, muss man schon sagen. Ich habe Sapiens gelesen, dieses Buch, was die Menschheitsgeschichte so ein bisschen runterbricht. Und da hat er eben beschrieben, dass schon vor 70.000 Jahren einfach Menschen verschiedene Homo einfach Völkermorde aneinander begangen haben, so weil die das Territorium wollten oder was, und wir haben nicht viel gelernt in den letzten 70.000 Jahren.
Es wurde zivilisierter von der Art und Weise her. Jetzt schickst du halt Drohnen hin anstatt Menschen.
Ja, genau. Jetzt findet man da irgendwelche Ausreden für und sagt, das sind Terroristen oder so. Aber die das Ergebnis und die Motivation sind immer noch genau dieselben.
Ja.
Oh Gott. Wir haben uns wieder in einer Spirale aus Verzweiflung und Kopfschütteln verloren. Und
ironischerweise, naja, Daniel, Leute, haben jetzt wieder zwei weiße Cis-Hetero-Menschen über Rassismus gesprochen.
Wir haben nicht über Rassismus gesprochen, sondern darüber, wie man über Rassismus sprechen sollte. Vielleicht ist das
vielleicht ist das aber auch nicht unbedingt. Weiß ich nicht. Finde ich schwierig. Also klar, wir haben uns da auch sehr viel jetzt rausgenommen. Es ist insofern gut, dass wir keine problematischen oder keine mir zumindest bewusst problematischen Meinungen vertreten in dem Aspekt. Aber es ist halt dennoch, finde ich, eher eine Konversation, die zumindest von den Betroffenen her ausgehen sollte, beziehungsweise wo Betroffene eher berichten sollten, als das andere von außen darauf blickend ihre eigenen Schlussfolgerungen ziehen.
Ja, das ist so ein vielstufiges Problem. Das ist so ultra komplex, weil natürlich ist es auf den ersten Blick voll positiv und voll wichtig, dass wir darüber reden, dass wir uns dessen bewusst sind, dass wir uns Gedanken darüber machen, was man eben vermeiden sollte, um Menschen nicht zu diskriminieren und so weiter. Aber natürlich hast du im nächsten Schritt auch recht, dass es dann aber immer noch so ein bisschen von oben herab ist und dass solche Gedanken und solche Gespräche das Privileg der Betroffenen sein sollten. Das finde ich super spannend. Ich hatte letztens ein ähnliches Ding, als nämlich, also hat nichts mit Rassismus zu tun oder so, aber auch so ein super vielschichtiges Problem. Nämlich habe ich mit Leuten über Instagram gesprochen, dass es da gibt es ja, also vor allem Frauen, soweit ich das wahrnehme, die zum Beispiel so Body Positivity-mäßig Bilder von sich zeigen, wo sie nicht posen, wo sie vielleicht unvorteilhaft aussehen, wo man eine Speckrolle sieht oder sowas, ne?
Ja.
Und da würde man ja auch im ersten Moment denken, okay, das ist cool, dass die halt so darauf aufmerksam machen, dass das normal ist, dass man sich nicht für seinen Körper schämen muss und dass man sich selber lieben sollte, egal wie man aussieht und so weiter. Cool. Aber dann haben mir die Leute eben, mit denen ich gesprochen habe, gesagt, dass sie es selber schon problematisch finden, weil sie zum Beispiel, also das war so ungefähres Zitat, auch wenn ich den Bauch einziehe und mich irgendwie perfekt belichte und so weiter, habe ich immer noch Speckrollen. So, also ne, so eine Person, die eigentlich schlank ist und wenn sie sich besonders schlecht positioniert, dann vielleicht eine Speckrolle hat, dadurch fühlen sich die anderen, die dieses Privileg nicht haben, sich auch, weiß ich nicht, schlank fotografieren zu können, fühlen sich dadurch dann auch wieder angegriffen oder verletzt oder so.
Wobei ich das schwierig finde, weil Body Positivity ist so vielschichtig und sonstiges und natürlich sind alle Körper valide. Und gleichermaßen, natürlich gibt's Menschen, die sich perfekt ablichten und sonst was und das natürlich dann auch gut funktioniert. Ich find's aber schwierig, da jetzt von oben herab zu sehen, weil natürlich auch die Menschen, die sich perfekt ablichten lassen, mit ihr eigenes Päckchen vermutlich zu tragen haben und Body Positivity so ein subjektives Erleben ist. Also du kannst ja wirklich, was weiß ich, für andere die schönste Person der Welt sein und einfach nur für dich selbst in den Spiegel blicken und sagen, ich bin hässlich und scheiße und fett und sonstiges.
Das ist nochmal anders als Rassismus, weil wir sind einfach, es sei denn, wir reisen nach Afrika oder so, sind wir einfach nicht von Rassismus betroffen, Punkt. Aber jeder kann von einem, von Body Dysmorphia, von einem schlechten eigenen Körper, von einer schlechten eigenen Körperwahrnehmung betroffen sein.
Ich würde die Aussage mit Afrika zurückziehen. Das ist so ein schwieriges Ding, Daniel. Also das will ich jetzt zum Ende nicht noch reinstechen.
Ich wollte ja nur sagen, irgendwo, wo wir offensichtlich als Fremde auffallen.
Sag doch bitte, was weiß ich, vielleicht Asien oder so, oder in ein ostasiatisches Land, weil sowas wie...
Wobei da ist eher, also so wie ich das von Leuten gehört habe, wirst du da eher gefeiert als großer weißer Mann.
Also
Indien, Bangladesch, China und so weiter.
Ich sagte ostasiatisch, also Leute, ne? Also ich rede jetzt zum Beispiel von Japan, die ja auch eine sehr, also die gesellschaftlich sehr xenophob sein können. Und da.
Okay, über Japan weiß ich nichts, da habe ich mit niemandem bisher sprechen können.
Aber da bist du tatsächlich selbst als Weißer bist du dann so ziemlich erstmal der Fremde und ein Fremdkörper und sonstiges. Und ich habe auch schon Geschichten gehört, wo quasi einer, der zur Hälfte oder deren Mutter oder von dem die Mutter oder der Vater irgendwie ausländisch war oder halt aus England oder so kam, dass die mit dem dann kein Japanisch geredet haben, sondern nur Englisch, um dem halt die Fremdartig.
Und der war aber halber. Der war halb Asiate.
Ja.
Halb Japaner,
meine ich. Ja, genau. Und.
Okay, krass.
Das, natürlich ist das jetzt auch nur sehr stichprobenartig und sehr ein Einzelfall jetzt gerade, aber
es sind bedauerliche Einzelfälle, David.
Aber so beim, so von dem, was ich vom breiten Spektrum gehört habe von Japan, ist es da wohl auch nicht so, also du bekommst davon nichts mit, weil das ist dann mehr so das Messer in den Rücken. Der Kassierer vor dir redet dann so mit der Frau, die ja gerade abkassiert, darüber, was du für eine dumme Langnase bist oder so. Die wirken, die werden dir auch nicht irgendwie, die werden dir ein schlechtes antun, zumindest offen, aber das hat dann, glaube ich, auch viel mit der Gesellschaftsform und sowas zu tun, dass generell die halt ein sehr höfliches Volk sind und dann selbst dem Rassismus
höflich
sehr,
rassistisch sind. Ja, geil.
Ja, gut.
Boah, ich habe unglaublichen Bock, David, mir jetzt eine Pizza zu bestellen. Wir haben viel zu viel über Fastfood und Lieferessen und so gesprochen.
Ey. Ja, ich glaube auch. Ich werde jetzt gleich einfach das Essen vom Vortag aus dem Kühlschrank essen. Schön Nudeln mit, mit Champignonsauce.
Geil. Boah, das hatte ich heute Mittag, also Nudeln von gestern, das war, Essen von gestern. Das war richtig geil. Dann würde ich doch sagen, entlasse ich dich mal in dein Abendessen und kämpfe mit mir, ob ich mir tatsächlich gönne, mir eine Pizza zu bestellen, und wünsche der Welt da draußen weniger Rassismus und mehr Toleranz und Liebe und vor allem weniger fucking Corona, Leute. Ich finde, so langsam sind wir durch mit der
Sind Nummer. Wir nicht, ist mutiert.
Und in diesem Sinne, eine wunderbare Woche. Tschüssi.
Tschüss.
Das ist richtig schlimm.
Ha 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 ha!